persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Wir sind heute im Theater Taburettli zu Basel. Für meine beiden Gäste spielt das Gleichgewicht eine grosse Rolle. Ein falscher Schritt und es geht gerade um Leben und Tod. Da ist Michelle Zimmermann, sie ist die Initiantin und Organisatorin der Miss Handicap-Wahlen und lebt seit ihrer Geburt mit einer schweren, schmerzhaften Hautkrankheit. Der David Dimitri ist Seiltänzer und tritt als einer der besten Hochseilakrobaten in der ganzen Welt auf. Leben tut er mit seiner Familie in der Schweiz. Schön, dass ihr beide da seid. Merci. Ein falscher Schritt, es geht gerade um Leben und Tod. David Dimitri, euer Beruf ist es, über ein 14 mm dickes Seil zu laufen und manchmal 15, manchmal 50 Meter über dem Boden. Wie ist das, wenn ihr den ersten Schritt auf das gewackelige Seil raustut?
Ja, also spätestens dann wird es ernst. Und wenn ich so den ersten Schritt mache und runterschaue, sage ich, ja, mein Kopf ist schon noch halb hoch.
Ah, die schauen also, runter?
Ja. Ich schaue auf das Seil, aber unten dran ist einfach Tiefe, oder? Ist nicht mehr viel. Die Konzentration fängt natürlich dann an. Und es ist dort wird es ernst, wie gesagt. Und es ist das Proben und das Trainieren und Überlegen ist dort vorbei. Dort ist man auf dem Weg. Dort muss man einfach durchheben, bis man am Ziel ist.
Denkt ihr manchmal, Jesus, wie etwas ist? Oder denkt man das auch in diesem Moment nicht?
Doch, also man tut natürlich schon immer alles wieder durchdenken und nochmal durchdenken. Auch während einem Lauf ist man immer wieder am Überlegen. Und man ist ganz sensibel auf dem Seil für alles, was man spürt. Wind, Geräusch, das Gespür auf dem Seil mit den Füßen und. Also und all das sind Informationen, wo man sammelt und auch will sammeln. Jedes kleinste Detail hat einen Einfluss. Und das gibt dann das gesamte Bild und zeigt mir, woran ich bin.
Michelle Zimmermann, auch ihr dürft keinen falschen Schritt machen. Dann wäre es gerade schlimm. Warum denn?
Also es ist so, ich habe sehr schwere Hautkrankheit, wo die Haut ist wie ein Schmetterlingsflügel oder wie ein Pfirsich. Mit dem kleinsten schon berühren oder kleinsten Anschlag ist die Haut geht weg. Das sind auch tiefe Wunden. Und auch an den Füßen. Also ich muss wirklich einen Rand stehen oder irgendwie einen Pflaster stehen, wo ich nicht ganz richtig auftrampe. Nur ein bisschen abrutschen hat auch mit guten Schuhen. Geht zur Folge, dass die Haut weg ist oder eine Blase entsteht. Aber eine grosse Blase mit Blut gefüllt und nicht nur ein Blätterchen. Und das heisst, ich kann dann nicht mehr weiterlaufen. Oder ich kann dann wieder wochenlang nicht in die Schuhe rein. Und darum ist das auch für mich, eigentlich seit Kind schon beim Lehren laufen, ja nie dürfen umgehen. Es war eigentlich so gewesen, wie von nichts auf dem Hochseil laufen. Aber es ist wirklich das Risiko, was ich hatte. Ich darf nicht einmal umgehen, weil manchmal geht das Kind um, wenn es lernt laufen. Bei einmal umgehen, ich wusste nie mehr. Also man muss einfach laufen. Und das ist noch heute so.
Also ihr müsst eigentlich ständig 100% präsent sein?
Ja, es ist eine extreme Konzentration. Also ein Vorausschauen, eben Vorsicht zu haben und auch gleichzeitig Rücksicht haben gegen hinten, muss ich auch schauen. Und ich muss immer abschätzen, volle Konzentration, was kommt jetzt? Kommt ein Kieselstein? Ich kann nicht einfach darauf trampen, das wäre jetzt ein Kieselstein gewesen, der ist zu spät.
Wahnsinnig, gell?
Also, ja, also so einfach eine Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der Fokus muss sehr ausgerichtet sein. Und ich denke, das kennst du ja auch. Es ist wirklich eine Konzentration, eine Zielgabe, die man...
Absolut, ich wollte gerade sagen, ich sage am liebsten den Leuten, Seiltanzen ist wie Stegen laufen. Jeder Mensch ist irgendwann mal die Stegen runtergefallen. Und das ist das, was man sich vom Hochseil nicht leisten kann. Und bei dir kann ich mir vorstellen, ist Stegen laufen wirklich wie ich auf einem Seil, wo ich mir einfach nicht leisten kann, runterzugehen. Und auf den Stegen kannst du dir nicht leisten, einen Fehltritt zu machen. Also musst du jeden Schritt, den du machst, musst überlegen.
Genau, und ich kann mich da auch nie an einem Geländer haben. Also meine Hände sind ja schwer vernarrt. Ich kann die Finger fast nicht mehr bewegen. Also wenn jemand auf einem Stegen so ein bisschen unsicher ist, dann greift er automatisch zum Geländer. Ein Geländer existiert für mich gar nicht, wo es würde mir gar nicht nutzen. Mhm. Und Stegen ist wirklich ein grosses Thema. Ich bin schon etwa 3 Mal in meinem Leben schwer die Stegen abgefallen und auch nach der Premiere von einem Theaterstück oder auch schon im Ausland. Und da ist mir zum Glück die liebe Schweizer Rega geholt. Also es ist, ja, wirklich, Stegen ist ein grosses Thema, dass ich dort auch die Angst überwinde. Also es ist auch immer ein bisschen damit verbunden.
Wie erreicht ihr die Konzentration oder die Präsenz, David Dimitri?
Also bei mir geht es einfach auch vorwiegend um die Disziplin, dass, wenn ich einen Hochseillauf mache, zum Beispiel, das Beispiel beim Beyeler Museum bin ich während 6 Monaten über ein Seil. Das habe ich 120 Mal überquert, das gleiche Seil. Das war etwa 100 Meter lang, etwa 25 Meter hoch. Und nach einer Weile, so nach 10, 20 Mal da drüber laufen, kommt es einem ziemlich ring von der Hand irgendwann. Und fängt so ein bisschen an Sachen zu denken, so ein bisschen, machen euch Kind, muss ich echt noch den Hund und so weiter. Also, und ja, man vergisst so ein bisschen, was man eigentlich macht. Es wird so ein bisschen Routine. Und das ist ja genau das Gefährliche. Wenn, und dann plötzlich ist es wie Stegenlauf, wo man plötzlich den Fuß neben das Seil und dann ist es geschehen. Und dann, ja, dann, das ist einfach verheerend, ja.
Ja, das kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Weil irgendwie, ja, es ist wirklich die Routine. Plötzlich habe ich auch das Gefühl, auf eine Art habe ich gerne ein bisschen Routine. Es beruhigt so ein bisschen. Es gibt auch gewisse Sicherheit. Aber genau in der liegt dann wieder Gefahr. Genau. Und irgend so eine Mischung, also die Balance auch, zwischen sich irgendwo auch sicher fühlen oder kompetent fühlen, aber gleich den Fokus nicht verlieren. Das ist so wie eine Messerschneide.
Also Kontrolle müsst ihr ja haben, aber zu viel Kontrolle ist ja kontraproduktiv.
Ja, ich bin schon ein Kontrollmensch. Sagen wir auch ein bisschen alle, du bist ein Kontrollfreak. Und das stimmt vielleicht, aber es ist wie eine Überlebensstrategie. Also, aber es stimmt schon, der Wunsch ist auch da, mal einfach sagen, als ich jugendlich war, sagte ich, ja komm, es kommt doch heute nicht drauf an. Oder ich kann schon mal ein Glas trinken oder irgendwas. Das muss bei mir nicht haben. Also ich weiss, wirklich, ich muss voll immer konzentriert sein. Ich kann nicht, heute ist doch mal gleich. Es geht nicht, es ist spät.
Das Verrückte ist ja, du hast keine Wahl. Ich habe ja die Wahl, ich kann ja sagen, ich gehe nicht über das Seil, das ist mir zu gefährlich.
Gut, das ist euer Beruf, das ist mittlerweile auch nicht mehr so wahnsinnig freiwillig.
Aber wenn das so... das stimmt, man muss die Existenz auch können, sicher. Das stimmt schon.
Tut das
aber
nicht die Existenz sicher, euer Seil laufen?
Doch, im Seiltank. Moment sehr, ja. Aber ich sage nur, ich könnte ja auch irgendwo einen anderen Job machen.
Ja, weil manchmal ist man ja auch für etwas wie geboren. Und das bin ich ja auch. Ich bin jetzt mit etwas geboren und manchmal ist man für etwas geboren. Also, ja.
Ihr seid mit einer Krankheit geboren, 1980, seid ihr auf die Welt gekommen, mit einer sehr, sehr seltenen Krankheit. Man hat wahnsinnig wenig Erfahrung gehabt denn. Es heisst Epidermolysis bullosa. Was ist das jetzt eben für eine Krankheit?
Ja, der Name tönt so gross und es ist schon so. Es ist eine Krankheit, die mir sogenannt genetisch bedingt das Kollagen fehlt. Das ist der Klebstoff, der macht, dass unsere Haut eben widerstandsfähig ist, der macht, dass die Hautschichten, die wir haben, zusammen haben. Und so man eben auch eine gewisse Schutzhülle hat, oder? Wir haben überall an unserem Körper fast Haut. Also die Haut ist eigentlich das grösste Organ. Und bei mir ist einfach so, der Klebstoff ist nicht vorhanden. Und so löst sich eigentlich die Haut dauernd ab. Es ist wie eine Hautablösung. Und somit kann ich einfach nie anschlagen oder mich irgendwie reiben. Aber es ist auch so, dass es aus dem Nichts passiert. Also ich kann lieb und schön brav daheim im Bett liegen und morgen habe ich grosse Blasen. Das gibt es auch. Und eben die Haut ist, wenn wir es so ein bisschen überlegen, auch Schleimhäute, Augen.
Also auch im Mund, in der Speiseröhre, genau. Überall hat man Haut. Hat das auch eure Stimme beeinflusst?
So ein bisschen, ich habe oft auf dem Kehlkopf Blasen. Und das spüre ich sehr gut. Ich weiss nicht, wie viele Leute den Kehlkopf genau spüren innerlich. Es ist,
aber die spüren
sich sehr gut kennen durch das. Ja, man spürt den Körper sehr gut. Durch den Schmerz, aber auch, man lernt auch damit umgehen natürlich. Und es ist auch ein bisschen, dass die Stimme natürlich darunter leiden kann, wenn das offen ist oder die Blätter drauf hat.
Für die Hörerinnen und Hörer daheim möchte ich gerne beschreiben, wie ihr aussieht. Weil ihr habt sehr schöne Haare, habt so einen dunklen Teint. Also im Gesicht sehe ich eigentlich von dieser Krankheit praktisch nichts. Es ist lediglich, was ich sehe, sind die Hände, die sind eingebunden und die Hände, die Finger sind nur halb vorhanden. Also es ist auch eben das Einbundene, das ist das, was mir auffällt.
Ja, ich bin wirklich unglücklich. Ich habe jetzt inzwischen wirklich sehr schöne Haut im Gesicht bekommen. Das ist nicht immer so. Und es kann jeden Tag wieder anders sein. Man weiss nie, wo es aufgeht wieder. Aber im Moment ist schon so, die Extremitäten sind sehr betroffen. Auch dort, wo halt sehr viel Belastung drauf ist. Bei den Fingern, die sind eigentlich ganz vorhanden. Nur sie sind ganz so wie in einem Koko innen. Halt, wie eingepackt. Also mein Körper meint eigentlich, oh, das ist eine gute Idee. Ich tue doch einen Schutzmantel drüber, über die Finger, und tue die so zusammenpacken. Dann passiert nichts mehr. Das ist ein eine Fehlüberlegung von meinem System.
Ja.
Ich habe das vorher beobachtet, wie du, wir haben dir versucht einzuschenken, und dann hast du gesagt, nein, das kann ich schon. Und dann hast du so gesmiled, und ich dachte, ja, wahnsinnig, wie kann man noch so etwas, du bist so dankbar gewesen, die, dass du das überhaupt noch hast. Du kannst das Glas selber lupfen, aber dass man dann, man hängt dann an so kleinen Sachen, wahrscheinlich, die einem so wahnsinnig wichtig sind. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ein Glas nicht mehr können, oder kaum mehr können zu lupfen.
Ja, es ist wirklich so. Es sind halt so die kleinen Sachen, die das Leben vereinfachen oder lebenswert auch machen für mich. Also eben, ich bestelle meistens irgendwo, wenn ich im Restaurant bin, sage ich, dürfte ich den Orangensaft oder das Mineral in einem Weinglas haben. Dann schaut sie mich auch mit grossen Augen an. Nachher aber ist sofort klar, und das kann ich mit einer Hand nehmen. Und dann fühle ich mich auch so ein bisschen, ja, es ist so eine normale Bewegung. Und mit zwei Hängen irgendwas einklemmen und dann geht dann das Glas ab. Das ist doch ein bisschen peinlich. Und darum finde ich super, dass wir hier so Weißweingläser haben.
Das ist ehrlich gesagt ein bisschen Zufall. Wir haben nicht daran gedacht, aber jetzt hat es uns gut
bringt.
Ihr müsst sehr früh aufstehen, um daher zu kommen heute Morgen. Ihr habt schon etliches an Pflegeaufwand hinter.
Ja, es ist immer so. Ich bin einiges vor der 6 heute auf. Zum Glück ist meine Mutter gekommen und hat mir geholfen bei der Pflege. Die Spitex kann aber nicht so früh schon im Einsatz sein. Und das ist wie jeden Tag 3 Stunden Pflege, bevor ich halt aus dem Haus kann. Ja.
Also Pflege heisst ihr was? Was macht man denn?
Ja, das ist die ganze Körperpflege. Das ist zuerst mal auch Blasen aufstechen, Haut, die überflüssig ist, wo ich viel mehr auch Schuppen habe, die entfernen, nachher überduschen, über eincremen, verbinden.
Kann man denn mit dieser offenen Haut duschen?
Es tut nur die ersten 2 Sekunden weh. Also ich denke, das kennt ihr auch, wenn man einen Schnitt hat am Finger oder so, dann geht man ins Wasser und das tut einen Moment überall, aber dann ist es wie, also es ist wie okay.
Aber dann muss man es ja desinfizieren, oder?
Ja, ich habe ein gutes Immunsystem.
Ja, ja.
Das, ja, ich bin super. Ich schaue, dass alles super ist, wo ich mit hantieren und dort die Leute mit mir im Bad arbeiten. Aber wir sind nicht steril. Also, ich habe auch meine Käfer im Alltag. Also ich bin dort so klein. Ich finde, man muss nicht übertreiben.
Was wäre, wenn ihr es nicht würdet, so gut pflegen?
Ja, das möchte ich mir lieber eigentlich nicht so genau vorstellen. Also es ist schon so, wenn ich nicht die Hautpflege habe, dann ist einfach die Auswirkung, dass Wunden nicht mehr heilen. Und dort dann halt auch Krebszellen entstehen, sehr, sehr gross. Und sehr viele von meinen Kolleginnen oder Kollegen, die vielleicht die Pflege nicht hatten, die Unterstützung nicht hatten, sind halt nicht mehr auf dieser Erde. Und das ist schon das Thema auch von Disziplin. Also, ja, ich muss mich auch Nase nehmen, ich finde es auch nicht so lustig, aber ich weiss, warum ich es mache und wie wichtig dass es einfach ist. Und das mache ich auch für meinen Körper.
Thema Disziplin, David Dimitri, dir habt hier einen Beruf, der sehr viel Disziplin erfordert. Ich möchte schnell einen Gump zurück machen in eurem Leben. Ihr seid 1963 auf die Welt gekommen, im Tessin, im hintersten Dörfli vom Cento Valli. Was war das für ein Leben dort?
Dort bin ich aufgewachsen, ich bin in Zürich geboren, also nur im Fall, wenn jemand von der Familie zulässt. das ist richtig, zuhinterst hinten im Cento Valli aufgewachsen, mit der Natur. Kollegen hat es wenig rundherum, es war etwa das einzige Haus weit und breit gewesen. Aber ich glaube...
Geschwister die jeder gehabt?
Geschwister die natürlich, ja. Wir sind das fünfte insgesamt, Kinder. Und sehr nahe aufeinander alle. Alle im März. Jedes Jahr ist jemand auf die Welt gekommen. Meine Mutter hat wahrscheinlich einen Stress gehabt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das hat auch seine wirklich positive Seite so aufzuwachsen. Im Vergleich zu was ich heute so sehe, oder, bei meinen Kindern.
Also in dieser Natur und in dieser
Natur, ja. Man muss sich immer, also muss sich immer, man findet immer wieder etwas zu tun und basteln und irgendwo im Wald etwas suchen und mit Holz. Also es ist wirklich eigentlich sehr vielfältig, also, wenn man die Natur um sich herum hat. Also,
eure Eltern hatten dann bereits in Verso das Teatro Dimitri. Euer Vater ist der Clown Dimitri, den man in der Schweiz sehr gut kennt. Was hat er mit dem Theater zu tun gehabt? Seid ihr der gewesen?
Ja gut, das ist natürlich schon so eine ganz andere Situation daheim. Kann ich mir jetzt vorstellen, als vielleicht Familien, die mehr, sagen wir in Anführungszeichen, normale Berufe haben. Mein Vater als Clown. Das bringt natürlich sehr Vielfältiges und manchmal auch Ungewöhnliches mit sich. Sehr spannend, aber so ist es schon auch wieder nicht. Also wir sind nicht bei Nacht oder Morgen mit roten Nasen am Tisch gehockt und so.
Schon nicht.
Und mein Vater hat nicht.
Also er hat ja, glaube ich, sowieso nicht gerne rote Nasen, euer Vater, oder? Er
ganz
hat
ja richtig, ja.
Genau.
Und auch, also, er ist schon ein Lustiger, sehr Lustiger, aber es ist ja nicht, dass jetzt die ganze Zeit irgendwie ein Clown daheim hatten. Mein Vater ist natürlich ein faszinierender Mensch und das ist so ein Glück. Und ich gehe einen Vater zu haben. Meine Mutter ist übrigens auch eine sehr angenehme. Aber jetzt mal, mein Vater, er sieht einfach die Welt anders. Und das hat mir sehr viel gebracht. Jede Situation schaut er einfach von einer anderen Seite an. Und das ist so bereichernd, weil alle anderen Meinungen, komme ich ja sonst irgendwo über, oder ich kann es mir selber machen, aber wie er die Sachen sieht, ist eben nochmal anders. Und dann fängst du an zu überlegen und denkst, eigentlich hat er recht. Oder es ist jetzt lustig, dass er das so sieht. Und, also, und dann das ganze Theater um uns herum, im wahrsten Sinn des Wortes.
Ein Theater.
Ein Theater. Und das ist natürlich, wenn du das Theater daheim hast, wo all die Künstler, ich meine, der Emil oder die Mumenschanz oder all die grossen Künstler, die haben praktisch bei uns angefangen. Das ist vielleicht, sind vielleicht die ersten Theater gewesen, die es in der Schweiz gab, wo man hin ist. Und wir sind nämlich nächtelang, wo ich noch, ich weiß nicht, 7, 8, 9 war, in im Theater gesessen und die Vorstellung geschaut. Gut, meistens eingeschlafen dann irgendwann, aber und die Leute, die immer ein und aus sind bei uns, es ist so, ich meine nur, wenn ich zurückdenke an Yehudi Menuhin, der plötzlich bei uns am Mittagstisch sitzt, habe ich vielleicht dann nicht wirklich realisiert, wer das ist, aber jetzt im Nachhinein sag ich mir, das war eigentlich noch verrückt gewesen. Also wirklich eine reiche Zeit.
Mit 14 seid ihr nachher aber von daheim schon fort. Ihr seid in der Zirkusschule auf Budapest.
Genau, das ist einfach halt der Entscheid, den ich müssen treffen musste, um das zu machen, was ich wollte, auf das, was ich so fest gewartet habe, können endlich die Ausbildung machen und auch Artist werden. Ich wollte Zirkusartist werden. Ich war ein absoluter Zirkusfan und wollte in die Welt rein. Und da musste ich halt weg und dann bin ich nicht 14.
Ist in der Schweiz keine Zirkusschule? Keine Ausbildungsmöglichkeit?
Es gibt jetzt ein paar Zirkusschulen, vielleicht noch nicht so fortgeschritten wie im Sinn von, dass es eine anerkannte Schule ist, vielleicht eine Hochschule sogar, wie es in Kanada oder in Frankreich. Da gibt es fantastische Schulen mit riesen Räumlichkeiten und so. Das gibt es leider bei uns nicht. Dazumal hat es das überhaupt nicht gegeben. Und da hat es nur die Optionen gehabt, entweder nach Russland, nach Moskau. Und da haben wir auch die Anfrage, meine Eltern haben dort die Anfrage gestellt. Und dann die Russen haben mich dort nicht wollen.
Mit 14, aber der hat die Schulzeit abgeschlossen? Dann.
Gerade so knapp, ja.
Gerade so knapp?
Aber,
und das so jung, 14, und dann seid ihr in dem Budapest, in dieser Schule, ganz allein?
Genau, mein Vater ist mitgekommen und wir sind ins Hilton. Eine Nacht im Hilton. Und dann am nächsten Tag ist er abgereist und ich bin in die Schule. Und dann habe ich in so einem Kollegium, hat das geheissen, so ein Internat, haben sie mich angebracht. Und das ist so düster gewesen und so in einem Fels reingebaut in Budapest, also auf der Buddha-Seite nennen. Und da hatte ich schon so wahnsinnig Heimweh gehabt. Aber ich kann, meine Eltern haben mir ein Open-Return-Ticket gegeben von der Swissair.
Damals noch?
Ja, und mit dem Billett hätte ich jederzeit an den Flughafen und hätte nach Hause fliegen können. Und das hat sich dann, ich habe immer gedacht, ich gehe heim. Dann dachte ich, bleib doch noch ein bisschen. Das hat sich 4 Jahre so rausgestüdelt und am Schluss bin ich einfach geblieben und an die
Michel Zimmermann, Zirkus. Sagt euch das etwas?
Ja, also das ist wirklich noch speziell. Zirkus, ich war etwa 6 und nachher habe ich gesagt, und das mache ich mich noch so gut besinnen, wir sind dann in die Knie. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich daheim. Und dann haben alle so gesagt, ja, aber weißt du, wir sind jetzt im Zirkus. Das ist nicht, weißt du, die gehen immer weiter und es ist nicht so stationär, wo man daheim ist. Und gesagt, ja, aber weißt du, hier schmeckt es so, wie, das ist so fein. Und ich habe das Gefühl, ich bin hier daheim. Und mein Grösstes waren dann die Elefanten. Ich bin so wirklich, das ist für mich so, ja, ich habe viel die Haut studiert von diesen Tieren, ehrlich gesagt. Ja.
So eine dicke Haut.
Ja, vorige Haut.
Ja, und gleichzeitig sind sie so, wenn man schaut, wie die abrollen, wie die fein laufen, das spüre ich. Und das hat mich schon dann extrem fasziniert. Und heute bin ich ein bisschen von den Elefanten halt zu den Rossen gekommen und jetzt bin ich wieder Ross gelandet. Und
das heisst, ihr dort reiten?
Genau, ja. Das ist, ich habe immer gesagt, schon früher, eben scheint so schon alles klein, gesagt, wenn ich mal gross bin, will ich ein Rössli. Und dann hat meine Mama immer gedacht, Jesus Gott, sag einfach nicht nie, aber gerade die Herausforderung mit einem Rossstaub noch, mit dieser Gefahr, mit dem Tier, es ist unberechenbar. Auch der beste Reiter geht mal runter. Ja, es ist schon ein bisschen happig, die Ärzte auch gefunden. Also, wenn das Hobby vielleicht Kinder lesen oder die Pfeile schiessen oder so, irgendetwas, also nicht reiten. Und, jetzt habe ich schon das Pony gehabt und jetzt habe ich neu, also seit 10 Jahren mal eine Genia, einen Rabberwallach und, wo er ist total ein Schatz und, er dreht mich eben wirklich in die Natur raus, wo ich sonst vielleicht nicht so weit komme.
Aber die werden ja extrem, also die Haut wird ja stark beansprucht. Also, wenn ihr hockt ja auf dem Ross. Was macht ihr das?
Die Freude ist grösser als der Schmerz grundsätzlich. Und zweitens, ich habe früher sehr viel mit Polster gemacht und abpolstert. Und jetzt bin ich so weit, dass ich einfach Technik habe, dass ich so gerade und schön sitzen kann, wie alle sagen, dass ich einfach nicht wirklich so viel Kontakt habe. Also ich muss wie mit dem Ross, mit dem Sattel so ein bisschen wie zusammenwachsen. Da gibt es auch nicht so viel Reibung. Das ist noch so speziell.
Schmerz, wenn ihr sagt Schmerz. Ihr habt ihr denn immer Schmerzen?
Wenn ihr mich jetzt so fragt, ja. Also, ich bin nicht so, dass ich den Schmerz immer gleich spüre. Ich kann sehr gut damit umgehen. Ich habe keinen Tag ohne Schmerzen, das ist so. Aber ich habe gelernt, mental mit dem zu arbeiten. Und manchmal läuft er halt in ein 50 Radenwagen einfach neben mir her und wir haben es zusammen arrangiert.
Wie arbeitet ihr denn mit dem Schmerz? Wie geht ihr denn damit um?
Ich habe so 2 Techniken grundsätzlich. Die eine ist eben, den Schmerz einfach mitlaufen, keine Beachtung schenken, etwas, was man dem keine Macht gibt. das ist auch nicht so gross. Und das andere ist, wenn ich wirklich ganz fest auch manchmal in der Nacht Schmerzen habe, dann kann ich so wie in Schmerzen hineingehen spüren, weil manchmal will man einfach Schmerz gar nicht spüren. Sagt man, oh, gang weg, gang weg. Und dann macht er sich immer wie mehr bemerkbar. Und ich gehe wie rein, gehe spüren, wie ist er, versuche ihn zu beschreiben. Und in dem Moment ist er wie erkannt. Und das ist gar nicht mehr so schlimm.
Schmerztechnik-Training.
Ja, ja, jeden Tag Training.
Ihr habt jeden Tag Training.
Das ist nicht genau. So schwierig.
Ihr hört es persönlich auf DRS 1. Meine Gäste sind Michelle Zimmermann, ihr habt es jetzt gerade gehört. Sie ist Managerin von der Miss Handicap-Wahlen und managt auch zusammen mit ihrer Familie ihr Leben, das eben stark geprägt ist von dieser Hautkrankheit, Epidermolysis bullosa. Dann ist da David Dimitri. Er ist Hochseilakrobat und in den USA kennt man ihn als The Lord of the Wire. Habe ich eine Zeitung gelesen? So ist das. Der Herr des Seils, und derzeit ist er mit dem Soloprogramm in Frankreich unterwegs. David Dimitri, ihr seid im Tessin aufgewachsen. Euer Vater ist der Dimitri. Ihr seid jetzt geheiratet mit der Christine Meyer. Sie ist Moderatorin beim Fernsehen vom Club. Mhm. Kann man sagen, ihr steht im Schatten von zwei berühmten Menschen? Kann man das?
Ein bisschen grausam.
Ja, man sieht es.
Nein, das ist wirklich eine Frage, die sie vor allem die Journalisten immer wieder stellen, mir. Und weil sie wahrscheinlich suchen, dass mich das irgendwie stört. Und ich es gibt wahrscheinlich schon so Fälle, aber das kann ich überhaupt nicht so bestätigen. Weil die Türen, die für mich aufgegangen sind, durch den Clown Dimitri, ist einfach. Das ist so ein Glück. Also, und auch jetzt noch, ich meine. Nein. Also, und meine Frau, das ist. Wir sind da wirklich ganz auf einer anderen. Berufsebene.
Die konkurrenzieren dann auch die
Nein, Euro. Und dann kommt noch die Sprachregion. Das ist mal nur die Schweiz gesehen und nachher ist dann die ganze Welt noch offen für mich. Also,
ah ja, es gibt also, ja noch mehr als die Schweiz.
Es gibt ja eigentlich noch mehr. Es gibt
ja, genau. Es gibt ja, die hört ja relativ rasch auf, die Schweiz.
Ja, eben. Manchmal sieht man das. Ja.
Und gleich hat er mit 14 eben das Land verlassen. Ihr seid weit weggegangen. Ihr seid 10 Jahre in Amerika gewesen. Ihr habt eine beträchtliche Liste an Aktivitäten auf der ganzen Welt. In Amerika, in Osteuropa, jetzt eben in Frankreich. Ihr seid viel unterwegs, viel weg. Ist es gleich ein bisschen Flucht?
Es ist so schön, in Frankreich, wo ich meistens bin, hinzufahren und dass das einfach mein Beruf dort funktioniert. Da kennt kein Mensch den Dimitri oder wissen nicht, wer ich bin. Und da kommen die Leute meine Vorstellung anschauen und ich kann ausverkauft und das ist wirklich sehr, sehr schön und es tut sehr gut für mich, das so können zu erleben und das Glück zu haben. Auch. Ich habe viele Kollegen, die auch immer Schwierigkeiten haben, Auftrittsengagement zu finden zuerst und nachher, dass dann die Leute auch wirklich kommen. Das ist nicht selbstverständlich.
Wie kombiniert ihr das, dass es vielen unterwegs sind? Viel weg sind, manchmal wochenlang. Und ihr habt hier eine Familie mit zwei Buben, ein Mädchen und ein Bub, ja, genau. Ja. Eine Tochter, die 16 ist, ein Sohn, der 14 ist, genau, glaube ich. Genau. Wie kombiniert ihr das Leben? Ihr Leben?
Es war vielleicht am Anfang, als sie kleiner waren, schwierig, weil Christine hat eigentlich die ganze. Nicht Last, aber doch die Aufgabe vorwiegend müssen übernehmen. Diesen Kindern zu schauen und ich musste weg, weil meinen Beruf konnte ich nicht im Zürich-Oberland machen, nicht nur, vielleicht ab und zu mal. Und so bin ich einfach, habe ich müssen weg. Ich wäre gerne daheim geblieben, aber mache meinen Beruf sehr gerne, also verstehen Sie mich nicht falsch. Da bin ich ihr enorm dankbar, dass sie das gemacht hat. Sie hat auch einen anspruchsvollen Beruf, der auch viel Zeit so war das möglich.
Dann war sie fast ein bisschen alleinerziehend.
Sie war oft alleinerziehend, ja. Das Gute ist dann wiederum, wenn ich dann heimkomme, jetzt bin ich so wochenweise weg. Dazu mal war es auch länger. Aber wenn ich dann heimkomme, vielleicht bin ich dann manchmal ein paar Monate heim, dann haben die Kinder mich natürlich auch dann, wenn andere Väter irgendeinen Tag durch weg sind und ich bin einfach daheim.
Interessieren sich eure Kinder für eure Welt? Zirkus, Hochseil, Akrobatik?
Interessieren im Sinn von, dass sie mich ausfragen, wenn ich heimkomme und sage, du, wie war das? Das ist halt Alltag bei uns. Oder? Die Kinder wissen, was ich mache. Ab und zu komme ich schon mal, aber das ist gestört, Papa. Nein, das machst du sicher nicht. Also irgendein Projekt von einem Hochseil irgendwo. Aber sonst ist das eigentlich recht so. Nicht, dass sie das jetzt würde aus der Ruhe bringen, so, was ich mache oder was auch was Christine macht. Das ist sehr selbstverständlich.
Also sie macht ja auch ein bisschen einen Hochseilakt manchmal, oder?
Ich finde sehr, weil die Verantwortung. Und sie hat dann ein bisschen mehr als nur 250 Leute vor sich. Es geht dann in Millionen rein. Und da hat man halt schon ein bisschen Verantwortung.
Was bedeutet euch die Welt vom Zirkus? Eben, die, ist ja, die kommen hey zur Familie, die leben dort ihr Leben. Und ihr lebt immer wieder in dieser Welt vom Zirkus. Was bedeutet die für euch?
Das ist enorm. Die Welt, und da muss man jetzt unterscheiden, ich probiere ganz kurz zu sein. Der Zirkus hört nicht beim Zirkus Knie auf. Das meinen viele. Das ist zwar für mich auch nach wie vor der Zirkus. Das ist einfach Tradition, Nostalgie, das ist Zirkus Knie. Aber heutzutage geht der Zirkus viel weiter. Man muss nur über Grenzen. Und ich sage über Grenzen, weil leider sind wir in der Schweiz, was Zirkus anbelangt. Was die innovativen Künst im Zirkus, was die neuen Projekte anbelangt, einfach, das ist einfach Wüste in der Schweiz. Leider. Und in Frankreich und Belgien und Kanada sowieso mit dem Cirque du Soleil, obwohl der Cirque du Soleil sich natürlich sehr weit entwickelt hat. Aber all die jungen Leute, die heutzutage Zirkusschulen absolvieren und dann kreative Sachen kreieren, das geht ins Bewegungstheater, das geht in Tanz. Und doch heisst es Zirkus und man muss sich nicht scheuen, irgendein Projekt Zirkus zu nennen, was ich da muss in der Schweiz, wenn ich von der Pro Helvetia zum Beispiel eine kleine Subvention will, dann darf ich also ja nicht Zirkus erwähnen, weil da kommst du sicher nichts über.
Warum?
Weil Zirkus ist einfach, Zirkus wird nicht unterstützt. Zirkus gilt nicht als Kunstform in der Schweiz.
Sondern?
Sondern als
Zirkus?
Ja, irgendwie ein Volks... Volksunterhaltung, Kommerz, ich weiß es auch nicht genau. Ich finde es falsch. Aber zumindest, dass die, und es liegt auch ein bisschen an der Politik, aber auch die Gelder sprechen, dass sie nicht ein bisschen anschauen. Und die Jungen, ich leide manchmal mit diesen jungen Künstlern, mit diesen jungen Leuten, die so ehrgeizig sind und etwas Neues arbeiten wollen. Sie kommen dann manchmal aus der Schule, bei meinen Eltern. Aber sehr zirkuslastig. Also. Und sie müssen sich das nicht so vorstellen, dass die Jungen jetzt einfach auch Zirkus machen und ein bisschen jonglieren und so. Die haben extrem innovative und kreative Konzepte und stehen auf Bühnen. Und der Zirkus findet vorwiegend auf der Bühne statt in Frankreich. Nicht immer ein Zirkuszelt. Das sind Performances, wo man also erstaunt. Da kann das Theaterspektakel in Zürich also zusammenpacken, wenn man sieht, was dort in den Szenen in Frankreich passiert.
Also ist es eigentlich für euch viel interessanter im Ausland, als jetzt im Speziellen in Frankreich aufzutreten als
absolut,
hier?
Absolut, viel interessant. Ich habe in diesen bald 10 Jahren bin ich zweimal engagiert worden in einer Show, wo eine Zirkusvorstellung ist, aber nicht im traditionellen Zirkus sind, sondern in einem eher Nouveau-Cirque-Stil. Und da reise ich von Festival zu Festival in Frankreich und in der Schweiz. Kennt mich nicht mal. Ich sage nicht, oh, bitte, bitte, kennt mich doch. Es geht mir überhaupt nicht um das. Es ist einfach, es zeigt so ein bisschen, wo wir sind und dass dort einfach noch ein bisschen mehr muss, so ein bisschen das erkannt werden.
Also wir verbauen uns eigentlich etwas, wenn wir das nicht auch fördern.
Wie? Ich glaube, man kommt sehr gut aus, auch ohne Zirkus. Die Welt geht weiter, die Schweiz kommt gut, sehr gut aus.
Nein.
Also im Zirkus, ja. Ich meine, so ist es schon nicht, ja. Die Welt geht nicht unter. Ja. Aber ich sage, es ist schade, dass man das nicht ein bisschen...
Ja, ich denke, es hat so ein bisschen mit Horizonterweiterung zu tun. Also, dass man einfach ein bisschen, ja, weiter schaut und auch eben in den Zirkus tiefer hineinschaut. Was ist hinten dran? Nicht nur hinter den Kulissen, sondern hinter den Performances. Also, ich denke, das ist halt spannend. Auch eben, wenn man wieder kann Neues, ist du unterwegs ist selber, was alles wieder möglich ist. Und das hat für mich auch mit Grenzen aus denen zu tun. Also, die Landesgrenzen, aber auch einfach die Grenzen vom Geist, wieder neue Sachen zu entwickeln. Das finde ich so schön. Und gerade, aber im Zirkus habe ich aber das Gefühl gehabt, das ist dort so möglich. Eigentlich, dort ist da, aber ich weiss nicht, ja, du spinnst, sondern genau das ist gefragt. Ich weiss nicht.
Absolut.
Eure Grenzen, Michel Zimmermann, gehen auch weiter als bis zur Schweizer Grenze. Ihr habt einen marokkanischen Vater. Mhm. Und ihr habt auch in Marokko auch besucht. Also er ist nicht mit euch, also ihr seid nicht mit ihm aufgewachsen? So.
Nein, ich bin quasi mit zwei Müttern aufgewachsen. Ich habe nämlich meine Mutter und ihre Schwester, also meine Tante, die quasi mit mir den Weg gegangen sind. Eins allein hat es nicht geschafft, in dem Sinne, das Spital daheim zu führen. Und dafür konnte ich immer daheim sein, was sehr, sehr wertvoll war für mich. Quasi normal können aufwachsen, ob schon viele Leute haben gesagt, ja, weisst, jetzt fällt dir der Ernst vom Leben an, irgendwie mit 14, oder? Dann habe ich mir gedacht, was? Der hat schon viel früher angefangen. Also, der fällt nicht irgendwie schon, wenn man in die Ausbildung kommt. Und ja, mein Vater ist in Marokko, ist Marokkaner. Und das ist auch ein Teil von mir, das sind meine Wurzeln, ein Teil von meinen Wurzeln, aber wenn ich hier bin, bin ich hier. Und wenn ich dunge bin, fühle ich mich aber auch sehr daheim dunge. Aber ich kenne ihn noch nicht wirklich lang so persönlich.
Ihr seid eben mit zwei Müttern aufgewachsen, die nach sehr viel gepflegt haben. Ihr seid sehr auf sie angewiesen gewesen. Oder immer noch, manchmal, mhm. Punktuell jetzt nur noch. Es gibt eine sehr enge Bindung gegeben von euch zu ihnen, aber auch von eurer Mutter zu euch.
Ja, ich denke, es ist schon eine gewisse Symbiose da. Und manchmal ist sie mehr meine Freundin inzwischen, manchmal ist sie ganz klar meine Mutter. Es gibt auch, ja, wie bei anderen Kindern und Müttern auch, Liebereien. Und nur habe ich einfach nicht können durchzutun und sagen, so, jetzt komme ich mal nicht mehr heim und ich brauche dich nicht, weil spätestens irgendein Abend ist um einen Verband ist gegangen. Ich habe gerade Töpperle da, Mom, könntest du mir gleich noch helfen? Also es ist so, ja, ist doch ein bisschen aber der Diamant geschliffen zusammen. Und ich glaube, jetzt glänzt das schon recht gut.
Der Diamant geschliffen?
Ja, das heisst, wir haben ja einfach unsere Auseinandersetzungen gehabt, unsere Konflikte haben die aber ausgedreht, weil wir sind so nah zusammen, ich bin so auf sie angewiesen und gleichzeitig hat sie auch halt das Bedürfnis gehabt, dass mir möglichst ja nichts passiert und wir gleich immer wieder müssen wie loslassen, dass ich auch meine Erfahrungen kann machen und mir ist sehr wichtig, dass ich eigenständig bin, selbstständig werde, noch mehr als ich schon bin und aber sicher auch schon zu einem grossen Teil konnte realisieren.
Das angewiesen sein auf jemanden, dir müsst die Hilfe in Anspruch nehmen. Ist das anspruchsvoll?
Ja, ich meine, der David kann nicht die Seile nie einfach in die Luft hängen. Also, du brauchst ja einen Fixpunkt, wo du angewiesen bist. Aber allein musst du schnell laufen. Und die Seile, ja, bist schnell in Mitte, bist schnell allein. Also, hast schnell das nicht mehr. Und so ist das auch bei mir. Ja, wie ein Fixpunkt ist meine Familie, wo ich angewiesen bin drauf.
Darf ich fragen, was macht dein Vater?
Mein Vater war eigentlich Tennislehrer, so klassisch. Oder? Aber jetzt im Moment, wenn man nicht mehr ganz so jung ist, ist man dort nicht mehr so gefragt als Tennislehrer. Jetzt ist er am Taxifahren und ein bisschen alles. Also,
mir geht das Herz auf, wenn ich am Marokkaner will. Das sind so die ersten dunkelhäutigen Leute, mit denen ich in Verbindung gekommen bin, dazu mal im Zirkus Knie. Mhm. Und die Marokkaner, das sind immer so, das sind meine Freunde gewesen, die sind immer fröhlich, die sind immer hilfsbereit. Und wenn sie zurückkommen von Marokko, dann bringen sie einem Orangen mit, also ja. Hülle und Fülle. Das ist wirklich...
Ich möchte noch auf ein Thema kommen, David Dimitri, das mich sehr interessiert. Ihr müsst euch rauswagen in die Welt. Ihr zeigt euch auch physisch. Ihr geht auf das Seil, seid physisch sehr präsent, geht raus. Und gleich habe ich so das Gefühl, wie also eigentlich jemand sehr in sich kehrt. Oder auch fast wie ein bisschen Verschlossenes. Wie geht ihr mit dem rausgehen und gleich nicht zu viel zeigen?
Ja.
Stimmt.
Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. es ist, ich glaube schon so, dass natürlich der mehr man gibt von sich, der mehr ist man nachher auch, hat man wie Kontrolle im Ganzen, so wie man sie will. Also wie ich sie will. Ich bin auch gerne in der Kontrolle, in meiner eigenen Kontrolle. So. Ich bin auch, ich brauche Zeit für mich. Und das ist vielleicht ein bisschen wegen dem, dass ich dann einfach mich zurückziehe. So. Aber
ja, hat es auch irgendwie so ein bisschen damit zu tun, muss ja eine gewisse Konzentration immer wieder können abrufen. Und das ist auch vielleicht so wie eine Ruhe, die man muss.
Das ist ganz richtig. Also im Beruf ist es natürlich schon so, dass bevor ich den Schritt aufs Seil mache, den ersten Schritt, ist es natürlich nicht so, dass ich dann Stunden vorher oder kurz bevor ich dort noch anfange zu meditieren, ich mache es anders. Für mich ist der ganze Prozess jetzt von einem Projekt, ein Hochseil zu spannen, irgendwie von vor einem Bahnhof in St. Gallen zum Rathaus, fast 60 Meter Höhe, da bin ich schon monatelang mit dem beschäftigt. Und das ist eigentlich meine Art Meditation. Und so, wie du sagst, Michelle, ist das natürlich, da bin ich sehr vertieft in das Projekt. Aber auch, das kann auch sonst irgendwie eine Tagstour sein, wenn ich mit Leuten vielleicht zusammen bin oder so, dann schweife ich weg und überlege mir noch, dort müsste ich eigentlich noch bei dem Scheckel, wo das Kabel drauf kommt, müsste ich eigentlich noch eine Verbindung machen als Sicherung. Das und dieses darf ich nicht vergessen und so weiter. Also, weil es eben einfach existenziell ist. Also ich darf einfach keinen Fehler machen. Das ist meine Lebensphilosophie.
Michelle Zimmermann, ihr habt einen Beruf, ihr seid Organisatorin von der Miss Handicap-Wahl, auf die kommen wir dann noch gerade. Ihr habt eine eigene Wohnung, ihr habt ein Ross, ihr habt ein Leben als junge Frau. Partner, ist das ein Thema?
Ja, definitiv. Also ich bin eben, wie ihr sagt, eine junge Frau mit, also jung, ja. Und das ist ganz klar, das ist, wir haben, ob man Behinderung hat oder nicht, ich denke, die Bedürfnisse nach Nähe, nach einer Partnerschaft etc. sind genau gleich da. Und für mich ist das ein Thema. Ich kann mir auch vorstellen, eine Familie zu haben. Es ist auch so, dass ich, auch eben Sexualität ist möglich, auch mit einer Behinderung. Es braucht einfach manchmal vielleicht auch ein nötiges Feeling auch vom Partner. Und ja, ich finde das eigentlich auch sehr schön. Also es gehört wie zum Leben. Also ja, ich habe das Gefühl, oft denkt man, ja, wenn gerade bei einer behinderten Frau vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, die wird nicht mehr so begehrt. Oder ich denke, Liebe kennt eigentlich die Grenzen nie oder die Gefühle. Es ist einfach vielleicht als erstes ist eine Hürde da, vielleicht, wenn man jemanden kennen. Es ist so wie auf einem Reitparcours. Bei mir sieht man halt, die Hürde geht auch Ochser gross. Jetzt kann einfach der Partner oder der Mann eigentlich wählen, wollte die Hürde angehen, überspringen oder macht er vorher schon gekehrt und geht hinter sich raus. Also.
Und die Hürden kommen ja auch ohne Behinderung, merkt man auch plötzlich, hoppla, wann habe ich da geheiratet?
Versteckte Hürden.
Nein, man weiss eigentlich, was man hat, bevor man heiratet. Nein. Kann ich jetzt eigentlich nicht.
Habt ihr die Hürde gut genommen?
Ja, nein, ich habe so eine einzigartige, tolle, lustige, gescheite, schöne Frau geheiratet. Also,
oh, hoffentlich jetzt
gehört. Da gibt es noch einige Männer, die mich beneiden in der Schweiz, oder? Nein, also...
Wo wir gerade mit das Stichwort Misswahlen, aber in eurem Fall Misshandicap-Wahlen. Michelle Zimmermann, wie seid ihr auf das Thema gekommen, Misshandicap-Wahlen zu erfinden?
Ja, also das war schon mal ganz früh, als ich noch Teenie war, hat mir eine Kollegin gesagt, ja, komm, wir melden uns bei der Miss Schweiz Wahlen an. Und das war so ein Stichwort, wo man dann im Kopf nicht mehr los ist gegangen. Und ich dachte, geht es wirklich alles immer nur um die Masse, um die Körpermasse, du musst perfekt aussehen. Und dass du auf der Bühne kannst, dann habe ich gefunden, nein, es zählt doch viel mehr die Ausstrahlung von einer Frau. Und da können Frauen genau gleich mit einer Behinderung teilen. Es geht doch nicht um die perfekte Masse. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, eigentlich geht es nicht um wirklich Miss an sich, sondern es geht um Botschafter dahinter. Wir brauchen eine Botschafterin, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzt. Und so wie vielleicht eine Miss Schweiz zum Teil auch eine Botschafterin sein für die Schweiz, ist mir aber der Hintergedanke so wichtig, dass eben Frauen als Miss Handicap wirklich die Brücke können bauen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Und das mit einem charmanten Lächeln. Also irgendwo die Mischung. Und das Miss-Titel ist eigentlich dazugekommen, dass ich dann gefunden habe, ich brauche ein Vehikel. Es braucht manchmal einen Titel, dass die Botschaft überhaupt weiterleben kann. Und so ist das Miss Handicap entstanden.
Also jetzt sucht ihr, wie mit Miss Schweizwahlen, sucht ihr aus Kandidatinnen raus, die Miss Schweiz?
Ja, also die Miss Handicap, ja, das ist so. Wir haben die Botschafterin, die eigentlich nach einem Jahr eben in ihrem Amtsjahr tätig ist und sich einsetzt für Menschen mit Behinderung, unterwegs ist. Wir schaffen durch diese Plattform, wo sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen, in den verschiedensten Bereichen, also eben kulturell ist ein Teil ist eben auch, wenn sie dann an Events kann, wenn sie in Schulen geht, sie hat dann verschiedene Aufträge, wo sie einfach integriert ist, die Integration ist mir einfach wichtig voranzutreiben mit dem. Und ja, wir suchen auch wieder Kandidatinnen, es braucht natürlich Frauen, die sich auch getrauen, auf einer Bühne stehen, die sich getrauen einzusetzen, und das finde ich eigentlich so schön, also mit Raum, weil es wirklich dass ich all diesen Frauen eine Plattform geben kann. Und nicht all die Armen mit der Behinderung, nein, die starken, tollen Frauen. Das ist so. Mhm. Ja.
Wir kommen schon langsam gegen das Ende der Sendung, David Dimitri. Wenn ihr jetzt könnt wünschen könnt, wo wollt ihr euer Seil mal noch spannen? Zwischen was und was?
Ganz eindeutig von Europa nach Asien. Und es gibt eine Art, wir sind am Schauen und am Planen, man fängt immer früh an planen, in Istanbul.
Ah, das heisst, wir müssen noch ein bisschen genauer sagen.
Ja, dort ist es relativ schmal, von Europa nach Asien über. Es hat auch Brücken, aber das wäre also rein technisch machbar. Dort wird es vielleicht eher politisch wend. Türken das. Aber ich glaube, vom Event her wäre es eine ganz tolle Sache. Eine Brücke auf einem Drahtseil, quasi als Balanceakt, symbolisch, die zwei Kontinente zu verbinden.
Ja. Ist jetzt immer noch.
Wirklich, das gibt Stichwort, eben auch für mein Handicap, eigentlich die Brücke zu schlagen. Ist aber auch ein Balancenakt für uns. Also in den Medien, wir sind sehr gut aufgenommen worden, aber wir müssen auch immer balancieren, eben die Stärke zeigen und gleich Behinderung nicht verstecken. Wir dürfen eine Behinderung auch sehen. Das ist nichts Schlimmes. Aber auch nicht ausstellen. Also es ist auch immer ein Balancenakt eigentlich. Und für das man eben die Brücke wirklich bauen kann zwischen denen auch manchmal noch Vorurteile oder Ängste, die ganz natürlich sind.
Eibrück möchte ich auch noch bei euch machen, Michelle Zimmermann. Ihr seid in Marokko gewesen, bei eurem Vater. Mhm. Und ihr wollt dort eine Reise in die Wüste machen. Hat leider nicht geklappt. Was erwartet ihr von der Wüste? Was ist die Sehnsucht?
Ja, das ist so gewesen, dass ich wirklich, und das habe ich noch heute, gerne in die Wüste will, weil ich das Gefühl, dort ist so viel möglich. Dort ist so keine Grenze, es ist so weit. Der Himmel und die Sterne sind so nah. Und ich greife immer gerne nach Sternen. Und erreiche dann manchmal auf dem Weg zu einem grossen Stern, etwa einen kleinen. Darum denke ich immer, ich setze mir die grossen Ziele und die grossen Sterne, dann erreiche ich zumindest die kleinen. Und dort bei der Wüste habe ich einfach das Glück gehabt, es ist vielleicht sogar heilig, auch auf eine Art für die Seele und auch für den Körper möglich. Aber wenn die Reise dorthin führt, das weiss ich im Moment nicht. Wo wir sie unterwegs waren, hat dann einfach jemand anderes die Regie gemacht und nicht mehr, die das von, ja, haben wollen. Und dann muss man halt einfach auch sagen, gut, ja.
Inshallah.
Inshallah, genau.
Eine kleine Mitteilung noch in eigener Sache haben wir. Es ist nämlich morgen vor 35 Jahren ist die erste persönliche Sendung gesendet worden. Am 4.4.1976. Da seid ihr noch nicht einmal auf der Welt gewesen, wenn ich es immer mache. Und heute am Nachmittag in der Sendung Zeitreise zwischen 3 und 4 wird das Hauptthema sein auf DRS1. Jetzt danke ich euch ganz herzlich, David, ja. Dimitri, dass ihr in Sendung seid.
Ja, danke euch. Merci, schön
bei euch. Danke. Schönen Sonntag.
Persönlich. Präsentiert von der Bank Coop, Ihrer Partnerin für Finanzgeschäfte. bankcoop.ch